damit zur Schrift. Wie ist denn das neue Jerusalem? Ist da die Braut? Ist da das Weib? Herrlichkeitsweib des Landes. Und wo ist denn der Bräutigam? Mittendrin in Jerusalem. Und der Vater zeltet mittendrin. Wunderbare Geheimnisse.
Warum nimmst du es ausgerechnet meine Frau aufs Korn? Eben.
Sie hat nein gesagt, ne?
Gut,
aber
gut.
Sie hat gesagt so und so.
Ja, 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 gut, gut. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Und jetzt. Es kommt das kleine Schwarze. Jetzt bitte nicht erschrecken. Das kommt dann nochmal da. Oh. Danke schön. Kann das Mikrofon lauter
sprechen? Dann muss lauter sprechen.
Ach, danke schön. Schrecklich, was wir hier sehen. Traurig. Der Bruder, der das so grafisch dargestellt hat, da übrigens, um was geht denn hier, seht ihr? Das ist die Umfriedigung des Vorhofes. Ich kenne den Bruder nicht. Ihr seht, Altar, Waschbecken, hier die Mitte, erstes Quadrat, Schlachtopferaltar, Waschbecken, hier das Heiligtum und da das Allerheiligste, das Haupt. So. Und Hände und Füße. Und das sind genau die Proportionen des Traggerüstes des menschlichen Leibes. Wir haben gelernt, der Vorhof rings um die Hütte stellt den Wandel und die Handlungen des Menschen Gottes dar. Und der Bruder, der das so fein gezeichnet hat, ja übrigens, was ist das für eine Stellung? Ähnlich des Gekreuzigten. Ähnlich. Nur die Füße nicht. Der das gezeichnet hat, hat nachgewiesen, die Zahl der Skeletteinzelteile als Tragelement des menschlichen Leibes, des Fleisches Leibes. Die Zahl der Einzelteile am menschlichen Skelett sind genau die Zahl der Tragelemente an der Stichsäcke. Ja. Nichts zu machen. Er sprach vom Tempel seines Leibes und wir sprechen jetzt von der Hütte unseres Leibes, und zwar der Niedrigkeit. So. Das Haupt, gehört das ins Allerheiligste. Und hier nun die Organe, die wichtigen Lebensorgane, und zwar hier beim Eingang ins Heiligtum. Was ist, wie nennen wir denn das? Ne? Das Becken. Da ist das Becken, ne? Eigentlich. Füße wandeln, Hände handeln. Eines gottgeheiligten Menschen. Ja. Ganz wunderbar. Ausgebreitet. Becken ist ja da hier zur Reinigung. Ne? So. Genau. Und hier sind die sogenannten Eingeweide beim Eingang ins Heiligtum. Eingehen ins Heiligtum und gar ins Allerheiligste. Und jetzt rede ich neutestamentlich klar, unverschämt, ohne Scham. Währenddem alle Übersetzer sich geschämt haben zu übersetzen, was da geschrieben steht. Geschrieben steht etwa 20, 25 Mal. Von den Eingeweiden der Barmherzigkeit Gottes. Die einen haben dann
Herz Gottes übersetzt und andere das Innere Gottes übersetzt. Paulus schreibt dem Philemon dreimal: Philemon, du wunderbarer Mitarbeiter, du hast die Eingeweide der Heiligen erquickt. Ist das Vorteil für eine Verdauung, gute Verdauung? Die Eingeweide der Heiligen erquickt. Erquicke auch meine Eingeweide, fährt er weiter, der Paulus an Philemon, indem du den draufgelaufenen Sklaven, wie heißt der, Onesimus, Onesimus aufnimmst wie einen Bruder, wie mich selbst. So. Uns hat besucht die Eingeweide der Barmherzigkeit unseres Gottes. Oder im Kolosserbrief: Erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei Sinn seid. Das schlagen wir schnell auf. Kolosser, so wunderbar. Kolosser 3, Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Und jetzt heißt es: herzliches Erbarmen, Eingeweide der Barmherzigkeit. Steht irgendwo geschrieben, noch zwei Minuten hier stehen bleiben, steht irgendwo beschrieben, dass der Leib des Menschen ein Modell ist für den Herrlichkeitsleib Jesu Christi? Wie der Leib des Menschen einer ist, aber viele Glieder hat, nicht? So beginnt es dann. Also auch der Christus, Herrlichkeitsleib. So. Und dann kommen, nicht der, das Haupt kann nicht zu den Füßen sprechen, ich bedarf deiner nicht, und wenn alle Auge wären, wo wären die und so weiter. Und es kommt doch die Hauptsache, oder das Wunderbarste. Er schreibt: Achtung, die Glieder, die uns die Schwächeren zu sein scheinen, uns Starken, gerade die sind nötig, steht so geschrieben. Also wir Starken sind gar nicht so nötig. Und die uns die weniger Ehrbaren zu sein scheinen, die umgeben wir mit umso größerer Ehrbarkeit. Und die Unanständigen, Elberfelder, nicht Anständigen, müssen auch wieder schreiben, Unanständigen, umgeben wir mit umso größerer Wohlanständigkeit. Haben wir das uns also auch schon sagen lassen? Ja, welche sind jetzt die unanständigen Glieder an unserem Leibe? Hat zum Beispiel wie Bruder Meier, Doktor Med, mal gesagt hat: ich könnte mir denken, wenn die Niere, die so ein feines, sauberes Wässerchen absondert, mal fragen würde, was hat eigentlich der stinkende Kerl, der Darm neben mir zu tun da? Ne? Aha. Gibt so unanständige Redner. Ja, und jetzt die Eingeweide ausgerechnet. Darm. Aber nicht nur Darm, versteht, sondern auch Zeugungs- und Geburtsorgane gehören auch zu den Eingeweiden. Es bleiben aber schnell bei den Eingeweiden. Welches Organ am menschlichen Leibe allein kann das Unglaubliche vollziehen, sich selbst überlassenes, verwesliches Material, beispielsweise ein Stück Fleisch, sich selbst überlassen, drei Tagen stinkt es, ne? In sich aufgenommen, die Eingeweide aufgenommen. Was machen die? Diese unanständigen Glieder da? Sortieren fein säuberlich und verwandeln einen Teil des an und für sich verweslichen Fleisches in einen Bestandteil des Leibes. Stimmt? Na ja, das ist der ganze Vorgang. Kann das wunderbare Gehirn? Kann das Herz? Nicht alle unsere Edlen können das nicht. Nur ausgerechnet die unanständigsten Glieder an unserem Leibe, nicht, wie wir sie bezeichnen, nicht, hat Gott auserwählt, um das Wunder der Verwandlung von Verweslichkeit in Unverweslichkeit zu vollziehen. Ist unser Gott noch einmal wunderbarer, als wir bis jetzt gemeint haben? Die Eingeweide, Zeugung und Geburt. Herrlich. Jetzt aber haben wir noch einiges zu sagen, zu hören. Ich darf das hier, wir können das andere wieder einschalten. Ja.
Die Zahl der Wirbel.
Bitte?
Die Zahl der Wirbel.
Ja. Ah ja, die ist auch das bemerkenswert, bitte.
Sieben Halswirbel.
Sieben Halswirbel, sieben.
Die Gemeinde. Dann kommen 12 Brustwirbel.
Israel, jawohl.
Dann kommen 10 Lendenwirbel.
Nationen.
Und dann 4 Steißwirbel.
Das übrig, der Rest, das Ende. Ja, gut. Danke. Das schnell, ja. Sehr schön. Weil wir davon gesprochen haben. Grundriss des Tempels von Hesekiel. Das Tempelgebäude selbst ist das da. Da hat der Tempel von Hesekiel, das Tempel selbst, eine Vorhalle. Hier das Heiligtum, das Allerheiligste. Und ringsum sind 3 Stockwerke von Priesterwohnungen. So. Und das große Neue beim Tempel von Ezekiel, der dritte innerste Vorhof mit dem riesen Schlachtopferaltar in der Mitte. Ein zweiter Vorhof, mittlerer Vorhof und ein äußerer Vorhof. Und das ganz Neue an diesem Tempel ist ein Eingang von Osten, 8 Stufen, 7 Stufen, nochmal 7 Stufen. Jeder Vorhof hat eine andere Höhenlage. So. Gleichfalls von Norden die gleiche Eingangsfolge durch den ersten Vorhof, zweiten, innersten Vorhof. Ebenfalls vom Süden, sonderbarerweise von Westen ist wieder kein Eingang. Wir wohnen doch im Westen. Also, lassen wir das. Dieser Eingang ist reserviert für den Fürsten Israels. Sei es für David oder für Christus selbst. Für Christus selbst war es. Diese grünen Zonen hier jeweils sind Wachthäuser. Da stehen Wachmannschaften, die darüber wachen, dass nichts und niemand da eingeht hier. Als nur der Fürst mit seinem Gefolge oder mit seinen Herrlichkeiten und so weiter. Überall Wachthäuser, Wachthäuser. Was sind das da? In den Ecken Speisehäuser. Wenn die Volksmengen da kommen, von Norden und von Süden, ne? Die Völker, also auch die östlich Wohnenden, die müssen entweder im Südtor oder im Nordtor herein. Das gewaltige Geschehen hier. Denken wir wieder an die Worte Jesu: Wenn du kommst, um eine Opfergabe auf den Altar zu bringen, und du wirst an was erinnert? Dass du mit einem der Brüder nicht im Reinen bist. Dann kehre aber schleunigst um und mach das zuerst in Ordnung und dann komm wieder, ne? So, zum Altar mit deiner Gabe. Wie wunderbar hat die Weisheit Gottes dafür gesorgt. Was bedeutet Norden und was bedeutet Süden und was bedeutet Osten in der Schrift? Osten heißt, ist das gleiche Wort wie vorn. Wenn also hier im Osten, wie bei jeder Landkarte, gleichzeitig vorn ist, was ist dann Norden? Links. Und was ist dann Süden? Rechts. Und was ist Westen? Hinten. Also wir sind ganz hinten.
Die Westen werden die Erste
Habt ihr gehört? Die Letzten werden die Ersten sein. Und das stimmt ganz wunderbar. Und zwar prophetisch Welt- und Heilsgeschichte, was die Weltreise betrifft. Wenn du das schon so kurz gesagt hast, muss ich gleich sagen. Das gleiche Wort Westen und Hinten, und das Westen und Hinten bedeutet im Hebräischen gleichzeitig noch Zukunft und das Kommende. Und was Osten betrifft, vorn heißt gleichzeitig das Gegenteil, was Westen bedeutet noch. Die Vergangenheit, die schon vorübergezogenen. Aha. Also wem gehört die letzte Zukunft im Ablauf der Weltgeschichte unter den Mächten der Nationen?
Westen.
Hm? Dem Westen. Wie heißt das westlichste Volk auf unserer Erde? Heute am Ende der Tage? USA. Und von den östlichen wollen wir gar nichts mehr reden. Ist alles vorbei. Gewaltige Sache. Aber in der Mitte ist Israel. Das ist die Zuschauertribüne. Bitte nur schnell eine Truppenparade. Also, wir sind auf der Zuschauerbühne. Wir kommen gerade dazu. Die Vordersten, die Spitzen der Truppenparade sind schon vorbei. Ne? Die sind ganz vorn. Ne? Aber was die Gegenwart betrifft, das ist schon vorüber, ne? Schon vorbei. Ja, und diejenigen, die zuhinterst kommen, was ist mit denen? Ich sag mal, gerade ganz im Westen kommen die her. Zuhinterst. Sind das die Letzten? Denen gehört die letzte Zukunft. Das sind so Kleinigkeiten, so feine Kleinigkeiten, die geben deutlicher, schärfer, in mathematischer Präzision Auskunft über gewaltigste Fragen, als weiß was für Dinge. Und jetzt hier, hat der Geist Gottes wunderbar dafür gesorgt. Wir haben es konstatiert, Norden ist gleichzeitig links und Süden ist rechts. Gibt es vor dem Thron Gottes, wenn er da Majestäten versammelt hat, solche, die links sitzen, eine Abgeordnete von der linken Fraktion und Abgeordnete von der rechten Fraktion. Gibt's das? Aha, also wie auf der Erde nicht. Ja, was sind denn die Linken? Was ist denn Norden? Mitternacht, Finsternis. Und Süden, Licht, hell. Aha. Da kommen die von der Finsternis von Norden. Die links, die von links. Sind die auch eingeladen?
Die scheinen noch zu kommen, ne?
Ha?
Die kriegen noch ein Tor, die kommen auch.
Die von Süden, die kommen sowieso. Das sind die Braven, die Rechten. Ja. Ist was passiert?
Wo kommen denn die vom Westen? Wo müssen denn die?
Die kommen von oben.
Ja. Ja, du, die.
So, bravo. Oh, hat er gehört? Die brauchen da gar keinen Eingang.
Du, die sind überhaupt oben. So. So. Jetzt was passiert? Ja. Jetzt kommen die Belials Söhne bei David da von Norden, ne? Der Finsternis. Also, ich meine, die jetzt bei David Zuflucht gesucht haben bei Christus, ne? Golgatha. Und die Gesetzestreuen, die kommen da, die von der Rechten, die kommen von Süden. Und jetzt heißt ein Gesetz an diesem Tempel, diejenigen, die von Norden hereinkommen, dürfen nicht wieder, also beim Altar, nun ihre Reinigung empfangen und ihre Befriedigung des Gewissens, nicht rechts umkehrt machen und wieder zum Nordtor hinaus. Die müssen zum Südtor hinaus. Und die von Süden hereinkommen und dürfen nicht rechts umkehrt machen, wieder nach Süden raus, sondern die müssen zum Norden raus. Also für was hat der Geist Gottes unweigerlich gesorgt? Ja. Dass die ganz Braven von Süden unbedingt denen, die sie nicht so mögen, die von Norden kommen, begegnen müssen. Und da herrscht der Herr Jesus in Jerusalem. Und die 12 Apostel sitzen auf Thronen.
Gilt da dann auch, wenn wir jetzt, da kann ja da die Begegnung kann da finden, stattfinden oder irgendwo, aber irgendwo findet sie statt. Ne?
Es begegnet ein südlicher den nördlichen, über den er gerade büß geredet hat vorher. Ne? Was ist jetzt möglich? Kann ich sagen, du.
Ich muss ja nicht anschauen können. Ne?
Tut mir leid. Ne? So. Das heißt, da sorgt Gott, der Geist Gottes dafür, durch diese Anordnung, dass die verschiedensten Gattungen von solchen, die bei Jesus, bei David Zuflucht gesucht haben, ne? Da waren ja das ganze Haus des Vaters da und dann waren noch Söhne Belials da, ne? So. Dass die, wie hat David sie genannt, als sie sich mal wieder was geleistet haben, diese Söhne Belials, von den 400 Mann. Nicht also, meine Brüder. Er schämte sich nicht, warf sie, Brüder zu nennen. Ha ja, wir ganz flotten, feinen Burschen nicht. Da braucht er sich gar nicht zu schämen, uns Brüder zu nennen. Was habe ich jetzt gesagt? Nicht, was wir sagen, aber was irgendwo noch da drin sitzt. Ne? Da denken wir an alle anderen nicht. Ja. So.
Also, ja, und jetzt die Zentralfrage. Ja, werden denn da im tausendjährigen Reich noch Schlachtopfer dargebracht?
Ganz genau. Da steht ganz genau bei diesem Tempel von Hesekiel, werden die Schlachtopfer ganz genau beschrieben. Ja.
Und zwar ist das ein riesengroßer Altar. Du, komm, der zeigt den auch noch schnell. Wenn schon. Der Apostel auf 12 Thronen sitzen und dann gibt es noch 70 Apostel, die 70 Nationen betreuen. Ja. Dürfen wir erwarten, dass diejenigen, die dann hier erscheinen bei diesem Altar, auf dem wieder buchstäblich geopfert wird, eine Belehrung über eine geistliche Bedeutung dieser Opfer empfangen werden, wenn Jesus da herrscht und die 12 Apostel und dann der geistliche Lehrer beherrschen?
Alles ruht auf der Erde. Der unterste Absatz heißt, das ist der Busen. Der Schoß oder Busen des Altars, das ist der Schoß des Vaters. Der Sohn kam aus dem Schoß des Vaters, der Liebe. Und das ist der Rücken des Altars. Das sind alles hebräische Bezeichnungen, alles menschlich lebendige Bezeichnungen. Und über Übersetzer, da ist ein Untersatz und da ist ein zweiter Flotz. Und das ist ein anderes Teil von dem. Alle sachliche Bezeichnungen in unseren Übersetzungen. Ne? Vollständig verhüllend das lebendige Gottesleben und verhüllend die Wunder der Liebe Gottes. Der Rücken der Liebe Gottes trägt er, ist er tragfähig. Was trägt er alles? Was trägt die Liebe Gottes und was erträgt sie? Alles. Und dann die Hilfen Gottes, eine untere kleine Hilfe und eine große obere Hilfe. Und der Teil wird Gottes Berg genannt. Berge sind Reiche und der Berg Gottes und der Gottesberg ist das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Ja. Und die Oberfläche des Altars ist gleichzeitig die Opferfläche. Und diese Opferfläche heißt Ariel. Was heißt das? Gotteslöwe. Der Löwe aus dem Stamme Juda. War die Opfergabe Gottes. Also nur weg. Ja. So, jetzt noch. Nein, Schickshütte wieder. Das, nur schnell das zeigen. Tragelemente bei dieser Hütte Gottes unter den Menschen. Stellen bei dieser Hütte unser Skelett da, was da skizziert worden ist. Und Gott hat für alle Tragelemente bei der Stiftshütte Akazienholz bestimmt. Und Akazienholz, Akazienbaum, bedeutet, das ist das Holz der Sünde. Hebräisch Sittim, Akazie. Und Israel blieb in Sittim, im Tale Sittim. Und die Söhne Israels hurten mit den Töchtern der Nationen. Dauerzustand. Bis Gott eingriff durch schwere Gerichte. Das Tal Sittim, das Tal der Sünde. Akazienholz ist nach einer fachmännischen Bezeichnung, wird wie folgt beschrieben. Ist doch das Akazienholz unter der Kategorie der Abfallholze die schlechteste Sorte. Und die hat Gott für was erwählt bei seiner Hütte? Als Tragelemente. Aber bitte, er hat ja keine Akazienbäume verwendet, sondern die Akazienbäume mussten sich zuerst, ich sehe Menschen, als wären es Bäume, müssen wir auch noch dazu zur Kenntnis nehmen, sondern die Akazienbäume mussten sich zuerst was gefallen lassen? Dass die Axt an ihre Wurzel gelegt wird, dass sie gefällt werden, also sterben. Und wenn sie dann gestorben sind, was geschieht dann mit denen, die Tragelement werden sollen? Die werden dann zubereitet, zurechtgesät und zurechtgehobelt und zuletzt noch mit reinem Gold überzogen. Was sieht man dann noch vom Akazienholz? Aber das Tragelement ist und bleibt Akazienholz. Ja, was heißt das? Warum ausgerechnet Tragelemente aus Akazienholz? Wenn Akazienholz Sünder darstellt, Sünde. Wie nur ist es möglich, dass ein Sünder ein Tragelement im Tempel Gottes werden kann? Dass er sich gefallen lässt, dass auch die Axt an die Wurzel gelegt wird und dass er gefällt wird und sterben muss. Mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus begraben. Sind wir soweit? Ja. Und was geschieht mit einem Sünder, der hier antritt bei Jesus und mit ihm stirbt am Kreuz? Ist ihm die Schuld vergeben? Völlig. Und was sagt der Herr Jesus? Wem viel vergeben ist, was ist mit dem, zu was ist der verhängt? Der liebt viel, der kann viel lieben. Und du, Simon, Pharisäer, wem ich nur wenig vergeben kann, wenn er so fromm ist, nach seiner Meinung, der kann nur wenig lieben. Aha. Wie viel treibt die Liebe? Und er trägt sie alles. Stimmt's?
Bitte Kassette wenden.
Ehe Gott einen Sünder von uns vergeben musste und vergeben hat, umso mehr kann er lieben, wie Jesus lebt. Wie der Vater lebt. Ist er dann tragfähig? Hat Gott dann richtig gewählt, das Material, das alles tragen kann? Ja, so. Über das Tragelement hat Gott Teppiche und Vorhänge hängen lassen. Was sagt die Schrift? Der Scheidevorhang, das ist sein Fleisch. Aha. Was bedeuten die Vorhänge? Die Tragelemente, Akazienholz, Säulen, Bretter in den Wänden, Pfosten, Riegel, alles was Tragelemente sind, werden jetzt überhängt mit Teppichen, mit Vorhängen. Wir haben gesehen, die Wohnung, von der wir gehört haben, ja, über alles, oder im Innersten, ist das gleiche Material wie der Scheidevorhang. Also, das ist sein Fleisch. Über unser Skelett, Fleisch gehängt, durch die Teppiche dargestellt. Aber stellt euch vor, wir hätten unseren Fleischleib, aber ohne Haut. Nein, das stellen wir uns lieber gar nicht vor. Ja. Ja, wie heißt die Haut bei den Tragelementen? Mit was ist die überzogen? Sind die... Nein, die Tragelemente, Akazienholz. Aus was für Tragelement ist sogar die Bundeslade? Ja, aus Akazienholz. Der Räucheraltar, der Schaubrottisch. Nur der goldene Leuchter ist reines Gold. Und der Sühnedeckel ist reines Gold. Und die Cherubim sind reines Gold. Alles mit Gold überzogen entspricht der Haut bei uns. Jetzt kann jemand sagen, ja Bruder, Mulder, Haut, spielt die Haut auch noch eine Rolle da? Geistlicherweise. Als Satan blamiert vor dem Herrn stand, zum zweiten Mal, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden. Vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Noch hält er fest an seiner Gerechtigkeit, nämlich an seinem Erlöser, den er verkündigt hat. Was sagt Satan? Jetzt haben wir. Ist dem auch gleich, ob es eine Haut gibt oder keine Haut gibt, als Schlange. Ich bin mal mit meinen Kindern an einem Flüsschen, haben wir gebadet bei einem Staubecken. Ich gehe am Ufer auf und ab. Auf einmal schrecklich so eine lange Schlange. Aber ich erschrecke nicht lang. Das war eine ganze Schlange, aber keine mehr drin. Nur die Haut. Ganze Schlange. Jetzt sagt Satan, Haut um Haut, alles gibt der Mensch für sein Leben. Das heißt, ich durfte ihm alles nehmen, was er hat. Ich durfte ihm sogar seine Kinder nehmen, aber an ihn selber hast du mich ja noch nicht herangelassen. Nicht? Haut um Haut. Ha. Die Schlange. Was haben wir denn für ein Sprichwort da? Ich möchte aus der Haut fahren. Aha. Und so gibt es wunderbare Worte im Worte Gottes über den Begriff der Haut. So. Und jetzt die Haut mit Gold überzogen. Das Wunderbare. So, und jetzt kommt über diese Wohnung. Die nächste Decke, haben wir gelernt, Ziegenhaarfell. Ziegenhaarfell. Zelt über die Wohnung. Es heißt Zelt über die Wohnung. Wohnung ist die innerste wunderbare Lage. Die nächste, Zelt über die Wohnung, Ziegenhaar. Was ist mit Ziegenhaar? Was musste sich Jakob gefallen lassen, um dem Esau, dem Widergöttlichen, zum Verwechseln gleichgemacht zu werden? Ziegenhaarfelle. Als Sündenbock Ziegen. Warum gerade Ziegenhaar? Zwei Ziegen, Sünde darstellend. Der eine muss geschlachtet werden und der andere in die Wüste hinausgejagt werden. Der eine ist wieder Christus, der andere ist Paulus, der 14 Tage in der Wüste Arabiens war und über das Ziegenhaarfell eine rot gefärbte Witterfelldecke. Was ist das? Wir haben gelernt, der Leibrock. War der Leibrock des Josef eines Tages rot gefärbt? Witter, was ist denn Witter? Männliches Lamm. Rot gefärbt. Und jetzt, das andere haben wir gestern schon gelernt, Dachsfell. So, wunderbar. Und so könnten wir weiterfahren.
Kommen wir jetzt zum Schluss. Ich bin gleicher Meinung. Genau gleicher Meinung. Das unter den Menschen. In Niedrigkeit. Wir kommen auf den Anfang unseres Themas zurück. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Aber wo jetzt? Im neuen Jerusalem. Heißt unser Gott glückselig, endlich in einer neuen, herrlichen, leibenden Schöpfung inmitten seiner geliebten Menschen wohnen zu dürfen und ist zufrieden mit einer Hütte. Und dann seid ihr mir nicht länger böse, wenn ich immer wieder erkläre und bestätige, ich bin verliebt in diese Hütte. Soweit.
Weiteres Band leer.